Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen. Die Börse sinkt auch heute. Volkswirtschaftsministerin Doris Leut hat erklärt uns exklusiv die Schweizer Sicht. Zur Finanzkrise auch der bekannte US-Finanzfachmann Dean Baker und der Strategieexperte Christoph Bertram. Dann Expansionsgelüste einer Großen, die Gewerkschaft Unia möchte mehr Einfluss. Bedingte Freiheitsstrafen wegen Steuerbetrugs, zwei Ex-Chefs vom Hockeyclub Lugano werden verurteilt. Jean-Marie Gustave Le Clézio, so heißt der französische Romancier, der den Literaturnobelpreis erhält. Und Jacques Brel, so heißt einer der beliebtesten Belgier. Seine Kritik an der Heimat ist auch am 30. Todestag aktueller denn je. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fatzer und mit den Nachrichten Stefan Wüthrich.
Nach der Talfahrt der Aktienkurse in den letzten Tagen hat sich die Lage nicht beruhigt. Vor Börsenschluss sackten alle europäischen Börsen ab. Besonders tief sank der Schweizer Aktienindex SMI, Philipp Erath.
Zuerst sah heute alles nach einer Beruhigung aus. Nachdem in Asien die Aktienmärkte nur leicht im Minus oder gar im Plus geschlossen hatten, legten die Aktienkurse an den europäischen Börsen den Tag über zu. Doch gegen Abend, kurz vor Börsenschluss, wendete sich das Blatt wieder. Die Händler wurden wieder nervös. Mit der Folge, dass in Europa die Kurse 2-3% an Wert verloren. Auch die Wall Street ist derzeit im Minus. Den noch größeren Kurszerfall des Schweizer Aktienindexes SMI erklären die Börsianer damit, dass die Anleger ihre Titel umschichten. Sie verkaufen Aktien von Pharmaunternehmen und von Nestle und kaufen die derzeit günstig zu habenden Bankenaktien. In der Folge verloren die Pharmatitel und Nestle kräftig an Wert und zogen wegen ihres großen Gewichts den SMI mit nach unten. Der weitere Kurszerfall an den Börsen beschäftigt auch heute die Politik. Die deutsche Bundesregierung hat beschlossen, dass die Deutsche Bahn noch nicht an die Börse geht. Wegen der Turbulenzen an den Finanzmärkten könne man derzeit mit dem Verkauf von Bahnaktien nicht die gewünschten Einnahmen realisieren. Der Börsengang der Deutschen Bahn wäre für Oktober geplant gewesen und hätte dem deutschen Staat 5-8 Milliarden Euro in die Kassen spülen sollen.
Philipp Erath. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.799 Punkten, minus 4,5%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 9.214 Punkten, minus 0,5%. Und noch zu den Devisenkursen. Der Euro wird zu 1,5442 gehandelt, der Dollar zu 1,1309. Island hat nun auch seine größte Bank, die Kaupthing, verstaatlicht. Schweizer Kunden der Bank konnten deshalb nicht mehr auf ihr Geld zugreifen. Nun reagiert die Eidgenössische Bankenkommission. Zum Schutz der Anleger hat sie der Schweizer Niederlassung der Bank verboten, Beträge über 5'000 Franken auszuzahlen. Zudem sollen zwei Untersuchungsbeauftragte die finanziellen Verhältnisse von Kaupthing klären und die Guthaben von Schweizer Kunden sichern. Volkswirtschaftsministerin Doris Leut hat erwartet, dass sich die Finanzkrise stärker auf die Konjunktur auswirken wird als angenommen. Gegenüber Schweizer Radio Dieres sagte sie, die Konjunkturprognosen müssten wahrscheinlich nach unten korrigiert werden. Wie der Notfallplan des Bundesrats aussieht, sagte Doris Leut nicht. Jedoch deutete sie an, dass der Bundesrat einen allfälligen Kollaps von Schweizer Grossbanken verhindern würde. Denn die Bedeutung der Grossbanken für die Schweizer Wirtschaft sei gross.
Die sind wichtig für unser Land, sind viele Arbeitsplätze, ist für unser Wirtschaftswachstum entscheidend. Und darum ist es gerade eben die Aufgabe von Nationalbank, EBK und Bundesrat schlussendlich, zum zu schauen, wie können wir unseren Bankinstitut optimale Unterstützung bieten.
Sagte Doris Leuthard gegenüber Schweizer Radio Dieres. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf reist nun doch nicht wie geplant nach Washington. Dort hätte sie am nächsten Montag an einem Treffen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank teilnehmen sollen, als Stellvertreterin von Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Das erklärte das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. Wittmer-Schlumpf bleibe in der Schweiz. So könne sie weiterhin täglich zusammen mit Vertretern der Eidgenössischen Bankenkommission und der Nationalbank die Lage analysieren. Gestern hatten die Bundesbehörden mitgeteilt, dass Wittmer Schlumpf zusammen mit Bundesrätin Doris Leuthard und Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth in die US-Hauptstadt reise. Die Schweizerinnen und Schweizer sind reicher geworden. Im Jahr 2005 haben sie fast 1 Milliarde Franken mehr versteuert als im Vorjahr, wie eine Studie der Eidgenössischen Steuerverwaltung zeigt. Demnach gibt es auch deutlich mehr Multimillionäre. 7.500 Personen gaben 2005 ein Vermögen von mehr als 10 Millionen Franken an. Im Jahr vorher waren es noch 1.000 weniger gewesen. Die größte Gewerkschaft der Schweiz, die UNIA, will ihren Einfluss verstärken. Sie möchte bis 2012 jedes Jahr 5.000 neue Mitglieder gewinnen. Dies sagten die beiden Co-Präsidenten Andreas Rieker und Renzo Ambrosetti am ersten UNIA-Kongress in Lugano. Die UNIA hat heute rund 200.000 Mitglieder. Ein weiteres Ziel der Gewerkschaft ist es, mehr Vertrauensleute in den Betrieben zu haben, direkt bei den Angestellten. Der Steuerbetrug beim Hockeyclub Lugano hat strafrechtliche Folgen. 2 ehemalige Chefs des Clubs sind vom Strafgericht Lugano zu bedingten Freiheitsstrafen von je 14 Monaten verurteilt worden. Sie wurden des Steuerbetrugs in der Höhe von 5 Millionen Franken für schuldig befunden. Die Clubverantwortlichen hatten über Jahre Löhne an Spieler und Trainer schwarz ausbezahlt. In St. Gallen ist am Morgen die 66. Olma, die Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung, eröffnet worden, in Anwesenheit von Bundespräsident Pascal Couchepin. Dieser verteidigte in seiner Eröffnungsrede die Agrarpolitik des Bundes. Die Bauern würden nicht ans Messer geliefert, sagte er. Die Olma dauert 10 Tage, es werden 380.000 Besucher erwartet. Der Literaturnobelpreis geht dieses Jahr an den Franzosen Jean-Marie Gustave Le Clézio. Das hat die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt gegeben. Le Clézio wurde mit seinen zivilisationskritischen Romanen um fremde und exotische Welten zu einem der bedeutendsten Schriftsteller der Gegenwart. Le Clézio hat über 30 Bücher geschrieben, darunter Romane und Novellen. Im letzten Jahr war die britische Autorin Doris Lessing mit dem berühmtesten Literaturpreis der Welt ausgezeichnet worden. Nordkorea hat das gesamte Gelände der Atomanlage Yongbyon für Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA gesperrt. Das verlautete aus diplomatischen Kreisen am Sitz der Behörde in Wien. Vor 2 Wochen hatte die Regierung in Pyongyang den Inspektoren bereits den Zutritt zu dem Teil der Anlage gesperrt, in dem Plutonium aufbereitet wird. Nordkorea hatte Mitte September angekündigt, sein Atomprogramm wieder aufzunehmen. Und so wird das Wetter. Morgen liegt über dem Flachland zunächst Hochnebel mit einer Obergrenze bei rund 1000 Metern. Dieser löst sich bis zum Nachmittag teilweise auf. In der übrigen Schweiz scheint den ganzen Tag die Sonne und es wird 18 bis 20 Grad warm. Am Wochenende liegt über dem Mittelland jeweils Nebel, sonst wird es sonnig. Am Sonntag ziehen aber auch einige Schleierwolken vorüber. Es gibt bis zu 22 Grad.
Uncle Sam geht an Krücken und die sind aus schlechtem Holz. Dean Baker zum Notprogramm des Weißen Hauses. Dazu auch, die Krise hinterlässt überall Verletzte. Und die werden egozentrischer. Christoph Bertrand zu den geopolitischen Folgen des Finanzbebens. Dann der neue Literaturnobelpreisträger. Wir sind alle das Echo älterer Geschichten. Natürlich unsere Lieblingsaussage von Le Clézio im Echo der Zeit. Weiter: Reden ist Silber, Schweigen macht selig. Benedikt XVI. Verteidigt die defensive Haltung des Papstes während der Nazizeit. Brüssel bräuchte Brell. Die kritischen Aussagen des Chansonnier wären noch immer hochaktuell. Und das Nachspiel von Olympia. Der Großanlass hat aus Tibet ein Gefängnis gemacht, sagt der europäische Vertreter des Dalai Lama, Kelsan Galzen. Zuerst aber, einmal mehr, zur Finanzkrise. Börsensturz, Rezessionsängste, Regierungen brechen milliardenschwere Notprogramme übers Knie. Hektik herrscht. Nur nicht in Bern. Hier scheint die globale Krise wenig Eindruck zu machen. Fast nichts war bis jetzt aus dem Bundeshaus über das weltweite Tollhaus namens Börse zu hören, geschweige denn etwas über allfällige Maßnahmen. Doch jetzt hat Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard das Wort ergriffen im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS. Markus Mucklin.
Nur ein kurzes und wenig erhellendes Kommuniqué über nötigenfalls adäquate Maßnahmen war dem Bundesrat bislang zu entlocken nach dem Drama auf den globalen Finanzmärkten. Jetzt lüftet Wirtschaftsministerin Doris Leuthard den Kern des Geheimnisses um den Notfallplan des Bundesrates.
Eins, was uns sicher allen wichtig ist, dass wir auf jeden Fall nicht wollen, dass eine von unseren Grossbanken da wirklich in eine ernsthafte Krise reinkommt, bis jetzt um einen Konkurs. Das wird der Bundesrat mit Sicherheit verhindern.
Die beiden Grossbanken UBS und CS seien zu wichtig für die Schweiz und die Entwicklung der gesamten Wirtschaft. Es gehe auch um viele Arbeitsplätze. Der Bundesrat würde also die Grossbanken retten, falls nötig. Damit tritt Bundesrätin Leuthard den Mutmaßungen der letzten Tage entgegen, wonach die Schweiz diese finanzielle Bürde gar nicht auf sich nehmen könnte. Der Bundesrat steht bereit für den allerschlimmsten Fall, in enger Absprache mit Nationalbank und Bankenkommission, betont die Wirtschaftsministerin. Wie die UBS oder die CS gestützt würden, darüber will sie nichts sagen, auch nicht, wer dafür aufkommen würde und was das im schlimmsten Fall kosten könnte. Die Details des Notfallplans bleiben geheim, liegen verschlossen in einer gut gehüteten Schublade. Bundesrätin Leuthard hält es mit dem Motto:
Manchmal ist eben Schweigen besser als Kommunizieren und Aktionismus verfallen.
Die Schweiz sei damit gut gefahren, meint Doris Leuthard und verweist auf die Turbulenzen, die andere Regierungen durch ihre Äußerungen und Beschlüsse in den letzten Tagen ausgelöst hätten. Die Finanzkrise bleibe indessen nicht ohne Folgen für die Schweizer Wirtschaft, räumt sie ein. Die Konjunkturprognosen werde man wohl nach unten korrigieren.
Wir werden sicher dann, wenn sich das jetzt noch so weiterzieht in den nächsten Wochen und Monaten, auch vom SECO her Konjunkturzahlen Richtung 1%, wenn nicht sogar darunter müssen, abkorrigieren.
Bisher ging das Staatssekretariat für Wirtschaft von einem Wachstum von deutlich über 1% aus. Der Wirtschaft über ein staatliches Konjunkturprogramm neuen Schub geben, wie es die Sozialdemokraten fordern, dem erteilt die Wirtschaftsministerin verbal eine Absage. Tatenlos zusehen will sie dem Abschwung aber nicht.
Wir werden jetzt überlegen, dass der Auftrag läuft bereits, ob es Massnahmen gibt aus dem Wachstumsprogramm, wo wir allenfalls vorziehen können, ob es Bereiche gibt, wo staatliche Investitionen vorgesehen sind, auf 2010 oder 2011, wo wir vielleicht beschleunigen können. Das ist sinnvoll, das machen wir.
Noch ist nichts beschlossen und natürlich redet Bundesrätin Leuthard nicht von einem Ankurbelungsprogramm, obwohl das Vorziehen von Investitionen eigentlich einem solchen entsprechen würde.
Wirtschaftsredaktor Markus Mucklin. Besser dieses Notprogramm als gar keins, waren sich fast alle Ökonomen einig, nachdem die USA ihr 700 Milliarden Dollar Hilfspaket verabschiedet hatten. Doch bis jetzt zeigt die Maßnahme nicht einmal psychologische Wirkung und immer mehr Experten wollen das erwartet haben. Zu viele Fehler seien bei der Krisenbewältigung gemacht worden, meint etwa Dean Baker vom renommierten Center for Economic Policy and Policy Research in Washington D.C. Er kritisiert die Bush-Wirtschaftspolitik seit Jahren und seine Meinung ist bei der New York Times und der Washington Post so gefragt wie beim Atlantic Monthly oder der London Financial Times. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann hat ihn in den USA getroffen.
Wenn der Staat 700 Milliarden Dollar für die Finanzindustrie ausgebe, habe das unweigerlich einen gewissen Effekt, sagt der US-Ökonom Dean Baker. Doch man hätte mit der gleichen Summe Geld viel mehr bewirken können.
If you spend $700 billion, you can accomplish something. But you could have accomplished much, much more if it were better designed.
Der Co-Direktor des Center for Economic and Policy Research in Washington versteht nicht, warum der Staat sein Geld nicht von Beginn an direkt in die Banken gesteckt hat, etwas, was nun offenbar geschehen soll. Das wäre effizienter gewesen als der Kauf von Hypothekenpapieren. Er kann nicht nachvollziehen, warum das Geld der Steuerzahler nicht besser geschützt wird. Vor allem aber ärgert er sich darüber, wie das Gesetz dem Volk verkauft wurde, indem man Druck aufgesetzt und Panik verbreitet habe.
We had President Bush go on national television and warn that we faced another Great Depression. And, you know, I thought that was really extraordinary. And I think it's really counterproductive to scare people like that. You know, one, I think it's unethical, but the other thing is it actually has real economic consequences.
Präsident George Bush habe mit seinem Fernsehauftritt und der Aussage, es drohe eine große Depression wie in den 1930er Jahren, die Menschen erschreckt, mit Folgen für die Wirtschaft.
We have accounts of people radically changing their consumption behavior.
Die neuesten Daten zeigten, dass die Menschen nun aus Angst noch weniger Geld für Ferien, Autos oder Restaurantessen ausgeben würden. Zwar sei es gut, dass die Leute ihr Geld nicht mehr wie früher aus dem Fenster werfen würden, aber diese radikale Verhaltensänderung könne in die Rezession führen. Mittelfristig kommen die USA nicht um ein Konjunkturankurbelungsprogramm herum, ist Dean Baker überzeugt. Das kostet Geld, lässt das Loch in der Staatskasse noch größer werden. Doch das müsse die USA in Kauf nehmen, wenn sie die Wirtschaft wieder in Schwung bringen wollen.
You know, I think the proper policy move is to say, you know, for this period of time, until we get the economy back on our feet, we don't worry about the size of the deficit. We have to first and foremost get the economy going again. Once the economy is going again, then you look to, you know, get the deficit down to a manageable level.
Ein großes Defizit macht die USA abhängiger von ihren Gläubigern, meistens ausländischen Staaten. Schon jetzt ist dies der Fall. Würde China keine US-Staatsanleihen mehr kaufen, gäbe es Probleme, das 700 Milliarden Dollar Rettungspaket zu finanzieren.
If the Chinese Central Bank, you know, made the decision to not even sell off the bonds they already hold, but, you know, simply not buy new ones, we would have a very hard time financing this plan.
Deshalb sei es wichtig, dass die Notenbank ihre Arbeit fortan seriöser nehme und Übertreibungen wie jene im Häusermarkt schneller und aggressiver bekämpfe, etwas, was er schon lange fordere.
I've been pushing for this previously and, you know, I was a relatively lone voice. I mean, a few other people making similar arguments, but not many. But with the harm that everyone sees now resulting from the stock housing market crash, I think there is a lot more interest in saying that the Fed has to take steps to prevent bubbles.
Doch das allein reiche nicht aus. Es brauche strengere Regeln für die Finanzindustrie. Die Krise werde ein Wendepunkt sein. Baker ist überzeugt, nach einer Phase der Überregulierung in den 40er, 50er und 60er Jahren und einer aggressiven Deregulierungswelle seit den 70er Jahren schlage das Pendel nun zurück, wenn auch nicht ganz. Und diese Regulierung müsse nicht zum Schaden der Finanzindustrie sein. Ihr würden zwar neue Fesseln angelegt, sagt Dean Baker vom Center for Economic and Policy Research, aber dank mehr Transparenz und Sicherheit könnte die Branche zurückgewinnen, was sie verloren hätte, nämlich das Vertrauen der Kunden und der Anleger.
And I actually think at the end of the day the financial industry might even want it. And the simple reason is that they have to maintain credibility in the rest of the world. No one's willing to buy US financial assets if they can't trust, you know, the financial firms here.
Dean Baker, Bert Soltermann hat mit ihm gesprochen. Baker sieht die Krise also als einen Wendepunkt in der Finanzpolitik. Ist sie das auch in der Weltpolitik? Das wollte ich vom Politologen Christoph Bertram wissen, der als Strategiespezialist in Berlin, London und Washington gearbeitet hat. Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika verzweifelt gegen den finanziellen Kollaps kämpfen, wie geschwächt sind sie damit auch politisch?
Na, wir sind ja alle geschwächt. Amerika ist geschwächt, der ganze Westen ist geschwächt, Russland ist geschwächt, die Schwellenländer sind geschwächt. Dies ist die erste große, große Krise der Globalisierung und die hat alle in Mitleidenschaft gezogen. Und natürlich ist auch die Fähigkeit Amerikas zu führen und mit gutem Beispiel voranzugehen sehr beeinträchtigt worden.
Was heißt das konkret auf der weltpolitischen Bühne?
Das kann man noch nicht alles absehen, aber man sieht doch zwei oder drei wichtige Tendenzen. Erstens, in dieser ersten großen Krise haben die Regierungen es nicht geschafft, schnell zusammenzuarbeiten. Sie haben jeder sozusagen für sich etwas getan, rette sich wer kann, ohne Rücksicht eigentlich auf die Verflechtung, die längst da ist. Und das gilt nicht nur auf dem globalen Maßstab oder nur auf dem atlantischen Maßstab. Es gibt ja selbst in der Eurozone, wo wir eine gemeinsame Währung haben, dass jede Regierung sozusagen für sich selbst gewurstelt hat, obgleich alle Verbindungen, Verflechtungen so tief geworden sind. Wir haben also eigentlich in dieser Krise versagt. Das wird natürlich auch dazu führen, dass in der Phase, die vor uns liegt, die gezeichnet sein wird mit viel geringerem Wachstum, möglicherweise auch mit Stagnation und Rezession, die Staaten sich möglicherweise wieder abkapseln könnten, also die protektionistischen Neigungen zunehmen.
Man wird sich, befürchten Sie, verstärkt abkapseln. Nun sind die USA ja hochgradig angewiesen auf Geldgeber. Zwingt das nicht zu Konzessionen?
Ja, das zwingt zu Konzessionen, aber wir sehen ja schon seit einiger Zeit in den Vereinigten Staaten ein Nachlassen der Freihandelsüberzeugung. Das zeigt sich in den Sorgen der Gewerkschaften, das zeigt sich in der Sorgen der Menschen. Globalisierung ist ja in vielen unserer Länder nicht mehr ein attraktives Modell, sondern wird als Gefahr betrachtet und dieses Gefühl der Gefahr wird sich hier verstärkt haben. Und man wird deswegen auch versuchen, nicht etwa die Märkte zu öffnen, sondern wieder versuchen, sie kleiner zu machen, soweit man das kann. Und während gleichzeitig, und das ist ja das Dilemma, gleichzeitig die internationale Verflechtung nicht verschwindet. Die bleibt ja da.
Und das betrifft aber nicht nur die Finanzpolitik, sondern auch die Außenpolitik.
Das betrifft zutiefst die Außenpolitik. Die Staaten werden wieder sehr viel mehr an sich denken, an ihre unmittelbaren Probleme denken, an ihre kurzfristigen Probleme denken und nicht etwa langfristig denken. Sie werden auch das Geld gar nicht haben, um die großen Veränderungen, die notwendig sind, die großen Reformen, die etwa notwendig sind, wenn man wirklich die CO2-Produktion zurückdrängen will. Daran fehlt es dann an diesen Investitionen und an der Bereitschaft, sie zu erbringen. Wir werden also ein engeres internationales System haben, weniger großzügige Einstellung, ein kurzsichtigere Einstellung der Staaten.
Gibt es denn in Ihren Augen überhaupt niemanden, der diese Krise politisch als Chance ausnutzen kann?
Eigentlich nicht. Ich sehe eigentlich nur Verletzte. Ich sehe keinen, der hier, denken Sie an China, wenn die Rezession Amerika erfasst, erfasst sie natürlich auch die chinesischen Exporte und auch wenn die Rezession Asien erfasst, gilt das Gleiche. Was soll denn China dann groß ausnutzen? Was soll Russland groß ausnutzen? Also ich sehe eigentlich keinen, der profitiert von dieser Krise. Ich sehe eigentlich nur viele, die darunter leiden. Und die dadurch, und weil sie sich so auf sich selbst beziehen, auch nicht in der Lage sind, den Weg so schnell aus dieser Krise herauszufinden. Und das macht mir Sorgen. Ich sehe nicht einen Profiteur der Krise, sondern eigentlich nur Verlierer.
Das war Strategieexperte Christoph Bertram. Seit 13 Uhr heute Mittag ist klar,
der Nobelpreis in Literatur des Jahres 2008 wird dem französischen Schriftsteller Jean-Marie Gustave Le Clézio verliehen, dem Verfasser des Aufbruchs, des poetischen Abenteuers und der sinnlichen Ekstase, dem Erforscher einer Menschlichkeit außerhalb und unterhalb der herrschenden Zivilisation.
Vor allem die Begründung der Vergabe an den Franzosen Le Clézio erstaunt, neben der Tatsache, dass wohl eher Literaturkritiker als Leseratten den Mann kennen. Wer ist Jean-Marie Gustave Le Clézio? Die Antwort von Literaturredaktor Felix Schneider.
1963 wird in Frankreich über Nacht ein 23-jähriger Schriftsteller berühmt, weil er fast den Prix Goncourt und wirklich den Prix Renaudot kriegt. Jean-Marie Gustave Le Clézio, der am wenigsten pariserische der französischen Autoren, wenn er denn überhaupt französischer Autor ist. Seine Vorfahren sind aus der Bretagne nach Mauritius ausgewandert, wurden dort britische Staatsbürger. Er selbst ist 1940 in Nizza geboren, als Sohn eines englischen Vaters und einer Bretonin. Mit 8 Jahren kommt er nach Nigeria. Er studiert später in Europa, diesseits und jenseits des Kanals, wählt Französisch als Schreibsprache, denn Englisch ist für ihn die Sprache der Kolonialherren, und er lebt seither an verschiedensten Orten in der ganzen Welt, in Panama bei Indianern, in Frankreich, in USA, in Mexiko. Ein Grenzgänger, ein Heimatloser mit mehreren Staatsbürgerschaften. Ob ich der bin oder ein anderer, das weiß ich kaum, sagt er. Aber er ist immer wieder angezogen von der Insel Mauritius, von ihrer indischen Religion und Kultur, die friedlich, sozial, ländlich, familienorientiert sei und mit der Natur in Einklang stehe.
D'autre part, je suis assez attiré par Maurice et par le côté non explicable de la société mauricienne qui est à grande majorité indienne. La présence de la religion, des religions indiennes à Maurice, la culture indienne qui est pacifique, qui est une culture rurale qui met en valeur les questions familiales et une certaine harmonie avec la nature. Donc j'ai du mal à choisir, je ne sais pas si je suis celui-ci, celui-là.
Keine feste Identität zu haben, kann ein großer Vorteil sein. In Le Clésius Roman »Ein Ort fern ab der Welt«, französisch La Quarantaine, geht der junge Léon offen und neugierig auf die Kultur der Inder zu, gerade weil er auf der Suche nach sich selbst ist, also erfahrungsbereit. Vom Abenteuer, aus der westlichen Zivilisation auszutreten und sich in fremde Welten einzuleben, kündet nahezu das ganze umfangreiche Werk von Le Clésius. Ein Werk, das auf der persönlichen Erfahrung des Autors beruht. Wie Proust geht Le Clésius davon aus, dass es keine Erfindung gibt, sondern nur ein Gedächtnis. Er erzählt nur Geschichten, die in seinem Gedächtnis auf Resonanz stoßen.
J'adhère à la formule de Proust qui disait qu'il n'y a pas d'imagination, il n'y a que de la mémoire. Et je ne peux pas écrire sans faire appel à ma propre mémoire et mes propres souvenirs. Et il faut qu'une histoire que je lis ou que j'entends puisse se raccorder à des souvenirs personnels et puisse être transformée par le cristal de ma propre mémoire.
Was Le Clésius schreibt, ist autobiografisch und gleichzeitig auch das Echo älterer Geschichten, das Echo der Geschichte. Wir sind alle das Echo älterer Geschichten, sagt Le Clésius.
C'est à la fois autobiographique et c'est aussi l'écho d'une histoire plus ancienne que la mienne. Mais on est tous des échos d'histoires plus anciennes.
Und genau das ist der Grund, warum Le Clésius schreibt. Bücher sind für ihn das Gedächtnis, das die Menschheit braucht. Bücher ermöglichen, dass sie in das Gedächtnis anderer eintreten können oder andere an ihren Erinnerungen teilhaben, sagt er.
Oui, les livres, c'est à la fois de la mémoire et une incantation qui fait que les autres peuvent entrer dans votre mémoire ou que vous puissiez entrer dans la mémoire des autres. Je crois que c'est un échange de mémoire.
Jean-Marie Gustave Le Clésius im Bericht von Felix Schneider. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Jacques Brel, 30 Jahre nach seinem Tod, und Tibet, einige Wochen nach den Olympischen Spielen. Zuerst aber zu Pius dem XII. Er war ein Papst in schwierigen Zeiten, in der Kriegs- und Nachkriegszeit von 1939 bis 1958. Und seine Figur bleibt viel diskutiert und umstritten. Es wurde ihm vorgeworfen, zur Verfolgung der Juden geschwiegen zu haben. Andere sagen, er habe getan, was er tun konnte. In einer Messe zum 50. Todestag Pius des XII. Verteidigte ihn heute Papst Benedikt und sprach im Gebet die Hoffnung aus, dass das Verfahren zur Heiligsprechung von Pius dem XII. Einen glücklichen Fortgang habe. Rolf Pellegrini.
Pius der XII. Soll selig gesprochen werden aufgrund seines heroischen christlichen Lebens. Dafür hatte sich im letzten Jahr die zuständige Kurienkongregation ausgesprochen. Doch das entsprechende Dekret hat Papst Benedikt bisher noch nicht unterzeichnet. Er hat sich Bedenkzeit ausbedungen. Freilich, für Josef Ratzinger ist es klar, Pius der XII. Ist ein würdiger Kandidat für eine Seligsprechung. In den schwierigen Zeiten des Krieges habe Pius der XII. Im Verborgenen in aller Stille handeln müssen. Ein anderes Verhalten sei nicht möglich gewesen, nur so habe er das Schlimmste verhindern und eine größtmögliche Zahl von Juden retten können. Diese Meinung wird von einer langen Liste von Kritikern von Pius dem XII. Angefochten. Es habe ihm, diesem Symbol der zentralistischen römischen Kirche, an Mut gefehlt, heißt es. Sein Schweigen sei eine Rechtfertigung für die Nazis gewesen, er sei gar Hitlers Pope gewesen, schrieben einige polemisch. Andere schließlich zielen mit ihrer Kritik nicht nur auf die Person des Papstes, sondern auf die ganze autoritär hierarchische Struktur der katholischen Kirche, Machtträgerin unter Machtträgern. Am stärksten wiegt freilich auch in ihrer diplomatischen Sprengwirkung das schroffe Nein von Seiten einiger jüdischer Kritiker. So sagte zum Beispiel der Chefrabbi von Haifa, Sheer Yashum Cohen, berichtet heute Philipp Pulella von Reuters, die Juden könnten nicht vergeben und vergessen, dass wichtige religiöse Lieder während des Zweiten Weltkriegs den Holocaust nicht anprangerten. Pius der XII. Könne nicht als Modell gesehen werden und sollte nicht selig gesprochen werden. Dem sind aber all jene Meinungen gegenüberzustellen, auch auf jüdischer Seite, die Pius ihren Dank aussprachen. Um nur zwei Prominente der Vergangenheit zu nennen, Chaim Weizmann, der dann erster israelischer Staatspräsident wurde, sagte schon 1943 wörtlich, Der Heilige Stuhl bietet seine mächtige Hilfe überall an, wo es ihm möglich ist, das Los meiner verfolgten Religionsgenossen zu lindern. Und die israelische Premierministerin Golda Meir befand 1958, die Stimme des Papstes war während der Nazizeit klar und sie verteidigte die Opfer. Ende Zitat. Zur Verteidigung von Pius wird auch immer wieder erwähnt, dass auf seinen Befehl hin in zahlreichen Kirchen, Klöstern und Häusern in und um Rom Tausende von Juden vor den Nazischergen versteckt wurden. Und auch am päpstlichen Sitz von Castel Gandolfo fanden zeitweise bis zu 8000 Flüchtlinge Unterschlupf, Bombenflüchtlinge, aber auch Kommunisten und Juden. Wo überall sonst in Europa 80% der Juden umkamen, seien in Rom 80% der Juden gerettet worden, kann man in der Online-Enzyklopädie Wikipedia lesen. Alles in allem, meinen einige, könnten die Interventionen von Pius, unter anderem auch die falschen Pässe, die vatikanische Diplomaten Juden aushändigten, mehreren hunderttausend Menschen das Leben gerettet haben. Auf diese Fakten wohl bezieht sich Josef Ratzinger, wenn er sagt, die Debatte um die Haltung von Pius werde leider nicht immer ernsthaft geführt.
Belgien ist schon ein ziemlich seltsames Land. Politisch unregierbar, sprachlich zerstritten, die Staatsreform kommt nicht vom Fleck. Gleichzeitig aber mischt Belgien in Sachen Mode und Kultur ganz vorne mit in Europa. Einer der ganz großen Belgier war und ist Jacques Brel. Seine Chansons werden noch immer gespielt und von Slam-Poets kopiert. Brel bleibt für sein Publikum einer der größten Belgier aller Zeiten, auch heute noch 30 Jahre nach seinem Tod. Er war einer, der seine Meinung laut äußerte. Damit täte Brel seinem Land auch jetzt noch gut, zeigt der Beitrag von Thomas Oberer in Brüssel.
Avec infiniment de brumes à venir. Avec le vent de l'Est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien.
Le plat pays, das flache Land. Jacques Brel besingt seine Heimat, sein Land. Damals in den 60er Jahren war dieses kleine Chanson eine Art Politikum. Eine Hymne auf Flandern, auf Französisch gesungen, für viele Flamen eine Provokation. Doch Brel war dies egal. Er sei ein französischsprachiger Flame aus Brüssel, hat er mal über sich gesagt. In Brels Person zeigt sich so die ganze Widersprüchlichkeit von Belgien.
J'aime les Belges, moi. D'abord, je suis Belge. Je suis Belge et je passe finalement depuis 20 ans que j'écris des choses qui ne sont absolument pas congestionnantes d'intérêt, mais qui existent.
Ich liebe die Belgier. Ich bin selber nicht Flame oder Wallone, sondern eben Belgier. Was mich in meinen Liedern interessiert, das ist das ganze Land und seine Menschen, die Belgier. Doch Brels Liebe für die Belgier wurde nicht immer erwidert. Bei den Flamen war er eine Zeit lang verhasst. Man nahm ihm übel, dass er sie in einer Art Spottlied auf die Schippe nahm. In einem Lied über die flämischen Frauen, die allzu bieder seien und sogar beim Tanzen nicht lächeln würden. Im flämischen Radio wurde das Lied kurzerhand verboten. Doch Brel ließ sich nicht beirren. Er habe niemanden beleidigen, sondern die Flamen bloß zu ein wenig mehr Lebensfreude ermuntern wollen. Die flämischen Nationalisten aber, die sogenannten Flamagans, versuchten Brels Konzerte zu verhindern und riefen zu Boykotten auf, vergeblich. Brel selber reagierte auf seine Art, mit einer Satire auf die flämischen Patrioten, die Flamagans.
Les Flamagans, chanson comique. Messieurs les Flamingans, j'ai deux mots à vous rire. Il y a trop longtemps que vous me faites frire, à vous souffler dans le...
Brel verstand die ganze Aufregung um seine Lieder nie. Alle Menschen hätten doch auf dieselbe Art Zahnweh und einen ähnlichen Blick auf ihre Mutter oder ihre Frau, meinte er.
Tout le monde a mal aux dents de la même façon. Tout le monde regarde sa mère de la même façon. Tout le monde regarde une femme de la même façon.
Die politischen Probleme werden so doch eher unwichtig. Belgien ist mehr wert als ein ewiger Sprachenstreit.
Je trouve que la Belgique vaut mieux qu'une querelle linguistique.
Belgien sei zeitlebens kein einfaches Thema für Brel gewesen, sagt seine Tochter France. Er habe sich immer aufgelehnt, aber dann auch wieder verzeihen können. Vieles habe er nicht verstanden, aber er würde sich wohl auch heute noch politisch einmischen. Denn es sei immer eine Liebesbeziehung gewesen zu dem flachen Land, das eben seines war.
Écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.
Der Bericht aus Brüssel von Thomas Obere. Jetzt ist es 18.35 Uhr, das Echo-Dossier. Die Olympischen Spiele in Peking sind Vergangenheit. Noch gut in Erinnerung sind die Beteuerungen des Olympischen Komitees, die Spiele würden sich positiv auf die Menschenrechtslage in China auswirken. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild. Das gilt insbesondere für Tibet. Da ist die Lage schlechter als zuvor. Bevor sich der Vertreter des Dalai Lama in Europa, Kelsen Galzen, dazu äußert, der Bericht aus Peking von Urs Morf.
Im März brachen nicht nur in Lhasa und dem heutigen Kern-Tibet, sondern auch in den tibetischen Gebieten der Nachbarprovinzen massive Unruhen aus. Gewalttätige Aufstände gegen die als Fremdherrscher empfundenen Han-Chinesen. Die Unruhen standen offensichtlich im Zusammenhang mit den bevorstehenden Olympischen Spielen in Peking und der damit verbundenen erhöhten weltweiten Aufmerksamkeit. Die Folgen waren für die Tibeter jedoch katastrophal. Die Unruhen wurden gewaltsam unterdrückt, Hunderte von Demonstranten, darunter auch lamaistisch-buddhistische Mönche, wurden festgenommen und wanderten in Gefängnisse und Straflager. Die Polizei weitete ihre Überwachung auf kleine Klöster und auf diejenigen in den zuvor weniger stark kontrollierten Nachbarprovinzen aus. Auch die normale Bevölkerung steht unter stärkerem Druck als zuvor. So hielten es die Behörden in den letzten Jahren mit dem Verbot, Bilder des Dalai Lama aufzuhängen, nicht mehr so streng, jetzt wird es wieder strikter durchgesetzt. Und wirtschaftlich geht es Tibet nicht gut. Zwar ist Tibet jetzt für den Tourismus, eine der wichtigsten Einnahmequellen, wieder offen, doch die Touristen bleiben weitgehend aus. Die Zentralregierung hat angekündigt, in den kommenden 5 Jahren massiv in neue Industriestandorte und in Gold- und Kupferbergwerke zu investieren. Auf Begeisterung bei der tibetischen Bevölkerung stößt das aber kaum, denn man erwartet, dass die neuen Arbeitsplätze vorab chinesischen Zuwanderern zugutekommen. Zudem sind Industrie und Bergwerke stets mit starken Umweltbelastungen verbunden. Das ist in der Hochlandregion Tibet mit ihrem fragilen ökologischen Gleichgewicht sehr problematisch.
Urs Morf. Die Menschenrechtssituation in Tibet ist also seit den Pekinger Spielen noch schlimmer geworden. Hans in Eichen sprach darüber mit Kelsen Galzen, dem Vertreter des Dalai Lama in Europa. Er fragte ihn, wie er die aktuelle Situation beurteile.
Es stimmt, dass die Situation in Tibet nach wie vor sehr gravierend ist, obwohl es immer schwieriger wird, Informationen aus Tibet zu bekommen. Wissen wir von Tibetern, die uns gelegentlich anrufen, dass in den meisten Gegenden von Tibet ein sehr großes Aufgebot an Sicherheitskräften gibt und dass in den meisten größeren Städten große Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit auferlegt worden sind. Und dann vor allem läuft die sogenannte patriotische Erziehungskampagne. Bei dieser Kampagne müssen die Tibeter ihr religiöses Oberhaupt, den Dalai Lama, denunzieren und ihre totale Loyalität gegenüber der Kommunistischen Partei bekunden. Diese Kampagne führt immer wieder dazu, dass es zu Verhaftungen kommt, weil Tibeter sich weigern, das zu tun.
Die Unruhen vom Frühling in Tibet und in den anderen Regionen, wo auch Tibeter wohnen, die waren äußerst heftig. Und das hatte wohl mit den bevorstehenden Olympischen Spielen zu tun. Was wollte die Exilregierung damit erreichen?
Erstens, die Unruhen, die in Tibet stattfanden, von Tibeter, die in Tibet leben, sind diese Unruhen ausgegangen. Und sicherlich hat die Olympischen Spiele auch eine Rolle gespielt, aber nach unserer Einschätzung ist der Grund auch die verschärfte Repression der Chinesen in Tibet, die seit Anfang 2006 in Tibet begonnen hat.
Sie sagen, diese Unruhen seien ausgegangen von Tibetern in Tibet. Darf ich daraus schließen, Sie sagen, die Exilregierung hat damit nichts zu tun?
Nein, ganz sicher nicht. Ich meine, die Exilregierung, die ist in Indien und die Exilregierung versucht, die Weltöffentlichkeit auf das ungelöste Problem in Tibet aufmerksam zu machen. Aber einen direkten Einfluss auf Tibet hat die Exilregierung nicht, weil die chinesische Regierung seit über 50 Jahren alles Erdenkliche tut, um den Einfluss des Dalai Lamas in Tibet einzudämmen und auch den Einfluss der Exilregierung in Tibet einzudämmen.
Ich möchte auch noch reden über die wirtschaftliche Situation in Tibet, die sich verschlechtert hat, vor allem auch, weil die Touristen jetzt ausbleiben. Das ist nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht schlimm, sondern es fehlen irgendwie auch Leute von außen, die sehen, was vorgeht in Tibet. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich auch so, weil eine unserer Forderungen und Bitte an die internationale Gemeinschaft war, zu bemühen, dass Tibet der Außenwelt geöffnet wird. Zurzeit ist immer noch der Zugang zu Tibet sehr, sehr selektiv und restriktiv. Deshalb, wir glauben, dass wenn Tibet geöffnet wird für die Weltpresse, für Besucher von verschiedenen Regierungen und Parlamenten, wenn eine gewisse internationale Präsenz in Tibet ist, dass diese Präsenz am effektivsten einen gewissen mäßigenden Einfluss auf die chinesische Sicherheitskräfte und Behörden ausüben kann. Und das ist eben dringend notwendig, weil die Isolierung Tibet führt dazu, dass das ganze Land einem großen Gefängnis gleicht.
Herr Galzen, Sie waren im Mai in China zu Gesprächen und sagten damals in einem Interview, Gespräche seien gerade in Zeiten großer Spannungen sehr wichtig. Jetzt ist das wieder der Fall, die Spannungen in Tibet sind groß. Gehen Sie nächstens wieder nach China zu Gesprächen?
Bei der letzten Runde der Gespräche haben wir vereinbart, dass die nächste Gesprächsrunde Ende Oktober stattfinden soll. Und ich gehe davon aus, dass eben die achte Runde Ende dieses Monats stattfinden wird.
Was wollen Sie da erreichen? Streben Sie zum Beispiel ein ähnliches Konstrukt an für Tibet wie in Hongkong, nämlich ein Land, zwei Systeme?
Nein, also wir haben der chinesischen Seite klar gemacht, dass die Bestrebungen der Tibeter dahingehend sind, dass wir für das tibetische Volk eine echte Autonomie im Rahmen der Volksrepublik für China anstreben.
Es war ja auch die Rede davon, dass im November der Dalai Lama nach China reisen soll. Wie sehen Sie das? Sind die Voraussetzungen für eine solche Reise gegeben? Und wenn sie stattfindet, was kann sie bringen?
Also ich sehe keine Voraussetzung gegeben für eine Reise des Dalai Lamas im November nach China, weil die Situation in Tibet ist noch sehr gravierend. Die ganze Region ist immer noch von der Außenwelt abgeschottet und die Repression in Tibet ist sehr intensiv. Vor diesem Hintergrund glaube ich nicht, dass im November ein Besuch des Dalai Lamas nach China möglich ist.
Das war Kelsen Galzen, Vertreter des Dalai Lama in Europa, auf die Fragen von Hans Ineichen. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Brudere, für die Nachrichten Afra Galati, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.